Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon ist jetzt Gunter Kriechbaum für die CDU im Bundestag und dort Vorsitzender des Ausschusses für europäische Angelegenheiten. Guten Abend, Herr Kriechbaum.
Schönen guten Abend, Herr May.
Ist das ein fauler Kompromiss, den Deutschland da ausgehandelt hat?
Nein, im Gegenteil. Ich denke, es ist ein nicht nur sehr guter Kompromiss, sondern wir wollten den Rechtsstaatsmechanismus. Wir haben ihn bekommen und das auch dank des Insistierens des Europäischen Parlaments, allen voran auch Manfred Weber. Und wäre hier das Europäische Parlament nicht so dahinterher gewesen, ich glaube, dann wäre in der Tat ein fauler Kompromiss dabei herausgekommen. Aber so können wir heute sehr zufrieden nach vorne schauen.
Obwohl Sie gerade Rechtsstaatmechanismus sagen, Kritiker monieren ja, dass das eigentlich gar kein Rechtsstaatsmechanismus ist, weil eben nur das sanktioniert werden kann, was direkten Bezug auch hat zu den Geldern aus dem EU-Budget, zum Beispiel Eingriffe in die Justiz oder die Unterwerfung öffentlich-rechtlicher Medien, also der Rückbau von Rechtsstaatlichkeit, das lässt sich mit diesem Prinzip ja gerade nicht verhindern.
Naja, wir müssen ja immer auch mal betrachten, wo wir herkommen. Wir hatten bislang das relativ sperrige Artikel 7 Verfahren, was auf einen Stimmrechtsentzug ausgerichtet ist. Und da müssen ja erstmal alle Mitgliedstaaten dafür sein, dass auch ein solches Verfahren eingeleitet wird. Und in der Vergangenheit ist genau das schon an dieser Phalanx der Visegrad-Staaten gescheitert. Und insoweit sind wir dann doch einen ganz bedeutenden Schritt weiter. Es ist jetzt hier gelungen, die Vergabe von EU-Mitteln an die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien zu koppeln. Das ist eigentlich eine pure Selbstverständlichkeit, denn eigentlich sollte man auch davon ausgehen, dass jedes Land der Europäischen Union, das der Europäischen Union angehört, auch rechtsstaatliche Prinzipien respektiert. Mhm. Aber wie gesagt, ich bin selbst sehr...
Aber es geht schon mehr eigentlich um Korruption und tatsächlich wirklich um Rechtsstaatlichkeit, als statt um Rechtsstaatlichkeit.
Nicht nur um Korruption, aber auch um Korruption, auch wenn gerade hier Mittel nicht richtig verwendet werden. Und die Korruption ist natürlich ein existentes Problem in vielen südosteuropäischen Staaten, aber nicht nur dort. Und ich glaube, es ist eine gewisse Schieflage in der Vergangenheit dadurch entstanden, dass man sehr nur auf Richtung Polen und Ungarn geschaut hat. Aber es trifft ja alle Staaten in der Europäischen Union. Und insoweit ist das auch ein Mechanismus, der zu mehr Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union insgesamt führt.
Jetzt muss aber ein Bruch der Rechtsstaatlichkeit bei der Vergabe der EU-Gelder bzw. bei der Verwendung der EU-Geldern erst durch das zwischengeschaltete Europäische Gericht, den Europäischen Gerichtshof, abgesegnet werden. Heißt das nicht, Geld gibt es sofort, Rechtsstaatlichkeit dann aber erst, wenn überhaupt, viel später, wenn dann vielleicht nach 2 Jahren im schlimmsten Fall der Europäische Gerichtshof entschieden hat?
Also mit dieser Regelung habe ich persönlich überhaupt gar kein Problem, denn es gehört auch zum Rechtsstaat dazu und zu rechtsstaatlichen Prinzipien, dass Maßnahmen der Exekutive durch die Judikative überprüft werden können und so natürlich auch Maßnahmen einer Kommission dann überprüft werden können durch den EuGH. Dass das jetzt hier Herr Orban bzw. Auch natürlich die polnische Seite als ein Erfolg heute Abend feiern, das lasse ich einfach mal am Rande stehen, denn hier geht es heute, glaube ich, wahrscheinlich sehr stark um die Deutungshoheit und aus Sicht der polnischen und ungarischen Regierung auch vor allem darum, eine gesichtswahrende Lösung zu finden beziehungsweise den Eindruck jedenfalls zu erwecken, als sei dies gelungen. Wie gesagt, da ist sicherlich sehr viel Rhetorik mit dabei, aber unterm Strich kann man mit dem Ergebnis heute sehr, sehr gut leben und ich bin froh, dass es noch in der deutschen Ratspräsidentschaft jetzt auch gelungen ist, hier den Haushalt und den Corona-Fonds damit verabschieden zu können, weil da war doch die Situation über viele Monate sehr verfahren.
Aber nochmal, es kann bis zu 2 Jahre dauern, hört man, bis der Europäische Gerichtshof dann entschieden hat. Bis dahin sind beispielsweise Parlamentswahlen in Ungarn vorbei und ein Viktor Orban kann mit dem Geld machen, was er will.
Ja, aber das hat ja auch vor allem die niederländische Seite nochmal deutlich hervorgehoben, dass eben hier auch eine rückwirkende Ahndung dann möglich ist, dass keine Einschränkung des Geltungsbereiches stattfindet. Und das sind schon ganz, ganz wichtige Klarstellungen. Das heißt, es tritt hier keine Verfristung ein oder keine Verwirkung ein. Ganz im Gegenteil, wenn hier dann tatsächlich ein entsprechender Verstoß festgestellt wird, dann kann die dies auch rückwirkend entsprechend zurückgefordert werden. Und insoweit ist das, glaube ich, noch einmal eine sehr deutliche Klarstellung.
Sie haben es gerade in Ihrer ersten Antwort schon angedeutet, der Mechanismus kann jetzt nicht mit einem Veto außer Kraft gesetzt werden. Allerdings für den Mechanismus braucht man eine sogenannte qualifizierte Mehrheit, um ihn auszulösen auf EU-Ebene. Also 15 Länder müssen zustimmen mit mindestens 65% der Bevölkerung. Ist die Hürde zu hoch?
Nein, im Gegenteil. Also wenn man jetzt auch überlegt, wer hier auch in der Vergangenheit immer für diesen Rechtsstaatsmechanismus gekämpft hat, dann ist mir für eine Erzielung einer doppelten Mehrheit oder qualifizierten Mehrheit, wie man sie auch immer nennen mag, nicht bange.
Was wir durch den Streit mit Polen und Ungarn völlig aus dem Blick verloren haben, Herr Kriechbaum, ist die Tatsache, dass die EU erstmals gemeinsame Schulden aufnimmt, um diese 1,8 Billionen Euro zu stemmen. Man muss diese Summe ja hin und wieder nochmal nennen. Ist ja eine Riesensumme. Bisher war das immer ein No-Go für jede Bundesregierung. Auf einmal geht alles?
Naja, sagen wir so, das ist jetzt wahrscheinlich auch eher für die Feinschmecker unter den Hörern. Es ist ein sogenannter Eigenmittelbeschluss. Es sind eben keine, es ist keine Vergemeinschaftung von Schulden, was hier stattfindet. Das war auch dem Deutschen Bundestag sehr wichtig. Aber sicherlich war es auch wichtig, dass wir zusammen mit Frankreich hier zu einem Kompromiss haben finden können, weil genau mit diesem Kompromiss wurde die Grundlage gelegt für diesen Corona-Fonds, weil die Finanzhilfen stehen ja sozusagen auf zwei Säulen. Zum einen der mehrjährige Finanzrahmen, aus dem sich die jährlichen Haushalte herausentwickeln lassen, beziehungsweise dann die zweite Säule, der Recovery Fund oder dann auch Wiederaufbaufonds, wie er genannt wird, die Corona-Hilfen. Und hier ist es schon wichtig, dass diese Gelder recht bald fließen können, damit eben besonders betroffene Länder schnell wieder auf die
Aber Hilfe wir haften kommen. Für das Geld der anderen.
Wir haften für das Geld, was wir selbst garantieren. Aber noch einmal, ich glaube, es ist ein wichtiges Signal. Außergewöhnliche Zeiten verlangen außergewöhnliche Maßnahmen. Wir haben die schwerste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist leider noch nicht überall angekommen in Europa, mitunter aber auch nicht in Deutschland.
Nur sagen Sie es nochmal, wie viel von diesem Geld, für wie viel garantieren wir denn von diesen 1,8 Billionen Euro? Das ist nochmal klar.
Um das klar zu sagen, also wir haben zunächst den Haushalt mit ca. 1,1 Billionen, dann den Recovery Fund oder Corona Fonds mit 750 Milliarden.
Und Deutschlands Anteil?
Und Deutschland, der deutsche Anteil liegt ungefähr bei 27% darin. Und in diesem, auf diesem Teil beschränkt sich dann auch die deutsche Haftung. Also nicht eben auf das Gesamte, weil bei einer gesamtschuldnerischen Haftung haftet ja auch ein Einzelner für alles. Und das ist eben hier nicht der Fall.
Ist das ein historischer Tag, weil es der offizielle Eintritt in die Transferunion ist?
Es ist eben nicht der offizielle Eintritt in die Transferunion. Das muss man eben ganz klar unterstreichen. Aber noch einmal, ich glaube, es ist wichtig, dass hier die Gemeinschaft zusammensteht und hier dieses Signal auch der Solidarität zeigt, dass uns kann es auch als Bundesrepublik Deutschland nicht gut gehen, wirtschaftlich nicht gut gehen, wenn es allen anderen um uns herum schlecht geht. Dem würden wir uns unmöglich entziehen können. Dazu sind die wirtschaftlichen Verflechtungen in Europa viel zu hoch.
Günter Kriechbaum, Vorsitzender des Europaausschusses des Bundestags. Herr Kriechbaum, vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank, Herr May.